Der Körper ist eine Klangfabrik. And the sounds never, never stop. Das waren so seine zentralen Worte, die er immer wieder im Unterricht, aber auch so in Gesprächen weiter erzählt hat. Und das eben aus diesem Klangreichtum der Stimme das Lebendige abzulesen ist und auch aufzuführen ist und dass das ein wesentlicher Teil der oralen Kultur ist, der in der Schriftkultur einfach verloren geht. Henri Chopin habe ich das erste Mal kennengelernt 1992 in Wien. Da hat er an der Schule für Dichtung unterrichtet. Damals war ich sein Schüler. Und wir haben in der Klasse nach einer kurzen Einführung gleich mit vielen Effektgeräten und vor allem mit Tonbandmaschinen gearbeitet. Und es war ein sehr lustvolles Experimentieren mit Stimmklängen und den aufgenommenen Stimmklängen. Es war bei ihm der Unterricht sehr lebendig. Er ging immer von der Praxis aus und hat seine theoretischen Überlegungen zur Poesie sonore immer nebenher und gleichzeitig zum praktischen Arbeiten erklärt und gelehrt. Das mit dem Austausch war ihm nicht nur mit den Schülern wichtig beim Unterricht, sondern generell in seiner Arbeit. Er hat von Beginn an die Poesie sonore als eine internationale Bewegung verstanden und hat sich auch von Beginn an international mit im gleichen Feld arbeitenden Künstlern zusammengetan und war sein ganzes Leben lang, wie man jetzt sagt, vernetzt. Das letzte Mal habe ich Henri Chopin in Marseille live gesehen. Das war im Oktober 2007. Das war anlässlich des Literatur-, Poesie- und Kunstfestivals und Theaterfestivals Akt Oral. Und er hat da in einem noch im Betrieb befindlichen Kino live gespielt. Das Haus war voll und es war voll mit jungen Menschen. Er hat das Haus wirklich mit seiner Lautstärke gerockt. Es waren Sound-Poetry-Stücke, aber sehr klanglich intensive und von der Darbietung her hatte es immer wieder den Charakter eines Rockkonzertes. Nicht nur von der Lautstärke her, sondern auch von der ganzen Stimmung. Die Stimmung war eine brodelnde und sehr lebendige. Warum das so viele junge Menschen anzieht, liegt wohl an der Lebensfreude, die seine Arbeiten versprüht und die er versprüht, wenn er live auftritt. Und zugleich durch die jetzt intensivere Beschäftigung mit elektronischer Musik und mit Klängen hat die Arbeit von Henri Chopin für die jüngere Generation an Bedeutung gewonnen und ist sehr attraktiv geworden. Dadurch erklärt sich sicher, dass so viele junge Menschen bei diesem letzten Konzert, das ich in Marseille gesehen habe, da waren. Was die technische Entwicklung der Audiogeräte betrifft, hat er sie selber nicht mitgemacht. Er blieb bis zum Schluss bei der Revox-Bandmaschine und einem Mikrofon und hat seine Stücke so komponiert, gestaltet, geschnitten, gemischt und auch immer gemeinsam mit Tonbandmaschine auf der Bühne aufgeführt, mit der Stimme live und dem Tonbandgerät. Er hat neue Technologien, Soundeffekte, Effektprozessoren, Soundprozessoren und die ganze Elektronik, die dann dazu kam, nie verwendet, hat sie aber als Mittel sehr geschätzt, wenn sie andere eingesetzt haben. Die Bedeutung der menschlichen Stimme in seiner Arbeit war vor allem gegeben als ein Gegensatz oder eine Überwindung oder ein anderer Weg zur Schriftkultur, was ihm sehr wichtig war. Und was ihm noch wichtig war, war die Stimme vom Sinn der Sprache zu befreien. In seiner Jugend hat er die NS-Zeit leidlich miterfahren und musste auch miterleben, wie er ins Lager deportiert wurde und hat dem Nationalsozialismus immer angekreidet, dass die Sprache dermaßen missbraucht worden ist, dass man der Sprache nicht mehr Glauben schenken kann. Und für ihn war die Poesie sonore ein Ausweg aus diesem Korsett des Sinns und eine Befreiung des gesprochenen Wortes und des Wortklangs. Aus diesem Ansatz, das das Sprechen vom Sinn der Sprache wieder wegzuführen und daraus zu befreien, entstand bei ihm eine Arbeit, die die Stimme als etwas sehr Körperliches verstanden hat und auch so immer eingesetzt hat. Die Stimme war für ihn Ausdruck des Lebendigen, des Atmens und des Zeichensetzens. Hier ist jemand, der einen Klang hat. Und aus dem Sinn seine Stücke meistens entstanden, aus dieser Körperlichkeit der Wortklänge. Was jetzt die Niederschrift seiner Stücke und seiner Kompositionen betrifft, hat er sich immer geweigert, etwas schriftlich aufzuzeichnen. Er hat sämtliche Kompositionen aus dem Kopf und aus dem Gedächtnis gemacht, um in der oralen Kultur zu bleiben und nicht auf die Schriftkultur zurückgreifen zu müssen. Aufzeichnungen gibt es von Anfang an auf Tonband und dann vor allem auf Schallplatte. Er hat ja ein Jahrzehnt lang auf Schallplatte eine Literaturzeitung veröffentlicht mit Poesie Sonore und Sound Poetry und Lautpoesie aus der ganzen Welt. Diese Form der Aufzeichnung hat er verwendet, eine schriftliche Aufzeichnung nicht. Was die Wiederholbarkeit seiner Stücke als Live-Aufführung ohne ihn betrifft, ist ein Grundproblem der Sound Poetry und der Poesie Sonore und eine Grundfrage, ob denn die Stücke vom jeweiligen Erschaffer trennbar sind oder nicht. Bei seinen Stücken wird es wohl schwer trennbar sein von seiner Art der Aufführung. Was sehr imponierend war, auch bei seiner letzten Aufführung, er war ja in den letzten Jahren mehr und mehr an den Rollstuhl gefesselt, weil seine Beine nicht mehr richtig konnten. Aber bei den Performances stand er auf und hat live immer seine Stücke im Stehen. Ein bisschen hat er sich festgehalten am Tonbandgerät, aber er ist immer im Stehen dargebracht. Und das war ziemlich spannend, weil das ein wichtiger Teil der Lebendigkeit seines Vortrags war. Er hat sich auch zwischen den Stücken dann immer wieder hingesetzt und hat erzählt über das nächste Stück, hat immer eine kurze Einleitung gegeben. Und dann, wenn das Band gestartet hat, ist er wieder aufgestanden und hat in unheimlicher Lautstärke vorgetragen.